Was mit der Grundhaltung des Menschen, die wir Hoffnung nennen? Was mit dieser in der Christenheit so hoch gewerteten Tugend der Hoffnung eigentlich gemeint sein möchte? Darüber gibt die Sprache, die lebendige, von uns selber tagtäglich gesprochene Menschensprache, eine viel genauere und tiefere Auskunft, als wir gemeinhin wissen, obwohl wir es im Grunde doch wissen. Dieses Jedermannswissen ist zunächst einmal zu befragen. Ich habe nicht im Sinn, ein theologisches oder philosophisches Handbuch aufzuschlagen, um eine dort zweifellos anzutreffende Definition unvermittelt vorzulegen. Was also weiß die lebendige Sprache und was wissen demnach wir selbst, die wir diese Sprache sprechen, von der Hoffnung? Wir sagen, dass wir auf ein schönes Frühjahr hoffen, auf einen guten, fruchtbaren Sommer, auf Gesundheit oder Gesundung, auf das Gedeihen unserer Pläne im tätigen Leben des Werktages. Auf solche Art Erfüllung richten sich unsere Hoffnungen. Aber wir wissen zugleich, dass die Hoffnung noch nicht angetastet zu sein braucht, wenn all dies fehlschlägt. Auch wenn wir all diese Hoffnungen von uns tun müssten, wir würden uns zur Wehr setzen, wollte uns einer um dessen Willen schon verzweifelt nennen. Einfach hin und schlechterdings verzweifelt. Man könnte und müsste nun freilich fragen, welche Hoffnung, die Hoffnung auf was, müsste einer von sich getan und verloren haben, damit mit Fug gesagt werden könnte und dürfte, er ist verzweifelt, schlechthin. Er ist der Verzweiflung anheimgefallen. Er hat keine Hoffnung mehr. Die Antwort auf diese Frage würde, das ist doch deutlich, zugleich auch eine Auskunft sein auf unsere Ausgangsfrage, was die Hoffnung im Grunde sei, worauf sie sich richte und was in ihr erhofft werde. Erhofft wird, dass es ein gutes Ende nehme. Ja, das heißt hoffen, ein glückliches Ende, erwarten. Aber worin werden wir die Vorstellung glückliches Ende erfüllt sehen? Was ist es mit der Hoffnung auf ein glückliches Alter, auf ein von den ärgsten Plagen des dumpfen Niedergangs verschontes Alter? Oder mit der Hoffnung auf das Gedeihen, keineswegs allein das physische, nein, das menschliche Gedeihen, das geistig-seelisch gerade Wachstum der Kinder? Was ist mit der Hoffnung auf den Frieden in der Welt? Mit der Hoffnung darauf, dass es der Menschheit erspart bleiben möge, ihrem eigenen Dasein auf der Erde ein Ende zu machen. Das sind ausnahmslos Hoffnungen, die sich auf einigermaßen wesentliche Dinge richten, auf Dinge, die es verdienen, mit der ganzen Energie unseres Wesens erhofft zu werden. Aber wäre die Erfüllung dieser Hoffnungen schon das schlechthin glückliche Ende? Und wäre die Zerschlagung und Enttäuschung dieser Hoffnungen Grund genug zu schlechthiniger Verzweiflung? Diese Frage ist eine Herausforderung. Man kann nicht darauf antworten, wenn man nicht bereit ist, die letzten Stellungnahmen ins Spiel zu bringen. Das ist nicht im Mindesten verwunderlich, denn der Mensch ist bis in den Kern seiner Natur hinein ein hoffendes Wesen. Und wenn von der Hoffnung im vollen Ernst und auf die äußerste Bedeutung dieses Wortes hin gesprochen wird, dann ist einfach die Rede vom Menschen selber, von der innersten Dynamik seines Lebens. Darüber also wird man sich nicht wundern dürfen. Wer nach dem fragt, was der Mensch letztlich erhoffe, der muss, wenn er nicht darauf verzichten will, überhaupt sinnvoll zu antworten, der muss davon sprechen, worauf es mit dem Menschen selber hinaus will und hinaus soll, endgültig, letzten Grundes, überhaupt. Nun, und dies zutiefst und eigentlichst Erhoffte haben die Menschen seit eh und je das Heil genannt. Das Heil, damit ist ja nicht etwas abgetrennt Pastorales oder Fachtheologisches oder Jenseitiges oder Sonntägliches, gemeint, sondern höchst reell und nüchtern das Heilsein, das Ganzsein, die entscheidende, tiefste Stillung, dass man das hat, worauf es ankommt. Worauf es ankommt, um erfolgreich zu sein, nicht in dieser oder jener Hinsicht, sondern erfolgreich schlechthin als Menschenwesen. Dass aber dies eigentlich Erhoffte unberührt bleiben kann, unversehrt, auch wenn jene vorhin genannten Hoffnungen zunichte werden, die Hoffnung auf ein glückliches Ende der äußeren Existenz, auf den Frieden unter den Völkern, auf die Errichtung einer gerechten Sozialordnung in der Welt, auf das, was man so Glück nennt und so weiter und so weiter, dass selbst dann noch der Mensch fortfahren kann, diesen entscheidenden Erfolg zu erhoffen, den wir Heil nennen. Dass also der Mensch, obwohl vielleicht unter Tränen und überflutet durch ein Meer von Leiden, dennoch ein Hoffender sein kann, ein aufs Letzte und Ganze gesehen unbeirrt Hoffender. Das meine ich, dass es so etwas gibt, könnte niemand leugnen. Das aber heißt, der hoffende Mensch, der von dem gesagt werden kann, er allein sei schlechthin ein Hoffender. Dieser Mensch sieht offenbar gar nicht so aus, dass er in allen Dingen und in jeder Hinsicht optimistisch wäre. Ich fürchte, diese Vokabel optimistisch und auch die andere pessimistisch, sie sind überhaupt nicht sehr geeignet oder vielmehr, sie sind rundheraus gesagt ungeeignet und untauglich, das zu bezeichnen, was mit Hoffnung und mit Verzweiflung eigentlich gemeint ist. Also noch einmal, es kann sehr wohl die wahrhafte Hoffnung, die Hoffnung auf das Heil, die allein den Menschen zu einem schlechthin Hoffenden macht, diese Hoffnung kann sehr wohl zusammen bestehen mit mancherlei Pessimismen und sogar Verzweiflungen, die dann sozusagen näher der Oberfläche des Menschenwesens liegen und keine endgültige Bedeutung haben. Es ist also, heißt das, gar nicht so leicht, einen Hoffenden von einem Verzweifelten zu unterscheiden. Ein Verzweifelter, schlechthin gesagt, ohne nähere Bestimmung, ein einfachhin verzweifelter Mensch, wäre doch wohl der zu nennen, der die Hoffnung auf jenes Gelingen der Existenz im Ganzen von sich getan hätte. Die Hoffnung also auf das Heil. Auch er ist nicht leicht zu erkennen, weil es zugleich mit dieser den tiefsten Grund der Seele erfüllenden Verzweiflung, wiederum oberhalb ihrer sozusagen, näher zur Oberfläche hin, mancherlei Optimismen geben kann, Zuversichtlichkeiten, Hoffnungen, die aber wiederum keine endgültige Bedeutung besitzen. Vielleicht muss man sogar sagen, die Verzweiflung, die schlechthinige, die Verzweiflung am Heil hat eine natürliche Tendenz, sich mit solchen unendgültigen Optimismen zu verbünden, sie geradezu hervorzubringen und sich durch sie zu tarnen. Sie selber, die Verzweiflung, bleibt in die innerste Kammer des Herzens eingeschlossen, sodass kein Schmerzenslaut nach außen dringt. Vielleicht nicht einmal ins eigene Bewusstsein. Es gibt so etwas wie Virtuosität in dieser Kunst, die Verzweiflung zu tarnen. Und die Alten haben ein ganzes Instrumentarium von Begriffen und sozusagen von Tests geschaffen, um solcher getarnten, verborgenen Verzweiflung auf die Spur zu kommen. Wobei es ihnen nicht darum zu tun war, den anderen zu entlarven, den Mitmenschen, sondern darum, eine jedermann drohende Gefahr ins Auge zu fassen. Die Gefahr, dass die wahre Gestalt der Verzweiflung und übrigens auch der Hoffnung unkenntlich werden könnte für das Auge der Seele. Es war ihnen darum zu tun, dem Bewusstsein gegenwärtig zu halten, dass es so etwas gibt, eine zunächst verborgene Verzweiflung und eine dem ersten Blick gleichfalls verborgene Hoffnung. Søren Kierkegaard, der sich wie kaum ein anderer, um mit Goethe zu reden, aufs Verzweifeln verstanden hat. Kierkegaard hat die verborgene Verzweiflung, eine Gestalt der verborgenen Verzweiflung, mit dem Namen Verzweiflung der Schwachheit benannt. Sie bestehe, so sagt er, darin, dass der Mensch nicht wage, er selber zu sein, ja, dass er ausdrücklich nicht er selber sein wolle, dass er sich weigere, das zu sein, was er doch wirklich ist, dass er sein eigenes Wesen nicht akzeptiere. Damit hat Kierkegaard einen uralten Gedanken der abendländischen Lebenslehre wieder aufgenommen, die immer den Finger darauf gelegt hat, dass es in der Tat dieses Unwahrscheinliche gebe. Der Mensch ist fähig, ja anscheinend sogar versucht, sich zu sperren gegen den Anspruch, der mit seiner eigenen Würde gegeben ist. Er wehrt sich dagegen, ein geistiges Wesen zu sein, Person zu sein, mit nichts Geringerem also wahrhaft zu stillen, als mit Gott selber. Er will nicht sein, was er doch gar nicht aufhören kann, zu sein, rechtmäßiger Erbe des ewigen Lebens. Ewiges Leben, das ist ja konkret die Gestalt des Heiles. Er also will nicht zu jenem glückseligen Ende gelangen, das ihm eigentlich zugedacht ist und eigentlich gemäß. Die Verborgenheit aber dieser Verzweiflung, der Schwachheit, der trügerische Anschein, als handle es sich eher um das Gegenteil von Verzweiflung. Dies ist von den Alten so gedacht worden. Wer in der innersten Zelle der Seele uneins ist mit sich selbst, wer sich selber die Zustimmung und die Annahme versagt, wer nicht sein will, was er von Grund auf dennoch ist, der kann nicht bei sich selber hausen. Der verliert die Kraft des Wohnens in sich selbst. Er muss den Versuch machen, den notwendig vergeblichen Versuch, aus der eigenen Mitte auszubrechen. Zum Beispiel in die wütende Rastlosigkeit und Selbstvergessenheit des Arbeitens um des Arbeitens willen. Oder auch in die gleichermaßen selbstvergessene Unersättlichkeit der bloßen Schaulust, der Neugier, die in Wahrheit gar nicht nach Wirklichkeitserkenntnis sucht, sondern nach Möglichkeiten, sich selber aus dem Wege zu gehen. Und all diese Gestalten der Flucht vor sich selber, alle lieben es, sich aufzuschmücken mit einem ungeheuren Aufwand an forciertem Optimismus, an strahlender Lebenszuversicht, an schallend proklamiertem Fortschrittsglauben, mit einem gewaltigen und trügerischen Anschein von Hoffnung also. Wer wüsste das nicht, dass die totale Arbeitswelt, deren Prinzip die Rastlosigkeit ist, den Fortschrittsglauben zur sozialen Verpflichtung deklariert hat? Und wer wüsste nicht auch dies, dass die heitere Zuversicht, durch die jene Scheinwelt leerer Reizdinge gekennzeichnet ist, die einzig der Schaulust dienen, als ein Ersatz für die Fülle des Lebens, wer weiß nicht, dass diese Zuversicht eine Lüge ist? Diese Optimismen haben keine endgültige Bedeutung gegenüber der verborgenen Verzweiflung, die ihr Ursprung ist. Aber wir wollten von der Hoffnung reden. Auch sie kann in einer Gestalt auftreten, der man es nicht leicht ansieht, was sie in Wahrheit ist, nämlich Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, die dem oberflächlichen Blick geradezu als Verzweiflung erscheinen mag, obwohl sie auf eine höchst triumphale Weise Hoffnung ist. Ich meine die Hoffnung des Märtyrers, des Blutzeugen, des Menschen also, der um der Verwirklichung des guten Willen, um der Wahrheit, um der Gerechtigkeit willen, wehrlos, standhaltend den Tod auf sich nimmt. Dieser Mensch ist äußerlich betrachtet in einer verzweifelten, aussichtslosen Lage. Jeder vitale Optimismus ist sinnlos für ihn geworden. Der natürlichen Kampfestüchtigkeit sind buchstäblich die Hände gebunden. Und dennoch ist die Gestalt des Blutzeugen nicht zu denken, ohne eine schlechthin triumphale Hoffnung, ohne die unbeirrte Zuversicht, dass das wahre Gelingen der Existenz im Ganzen nicht nur unversehrt bleibt, sondern dass dies Gelingen gerade durch den Zeugentod herbeigeführt und verwirklicht wird. Radikaler kann gar nicht nach dem Wesen der Hoffnung gefragt werden, als wenn man fragt, wie es um die Hoffnung dessen bestellt sei, der sich auf das Blutzeugnis gefasst macht. Es gibt niemanden in der Welt, der tiefer zu wissen vermöchte, was Hoffnung ist, was es heißt, nicht bloß zu sagen und zu meinen, man habe Hoffnung, sondern wirklich zu hoffen. Niemand vermag das auf solche Weise zu wissen, wie einer, der im äußersten Ernstfall die Tugend des wehrlosen Widerstandes zu bewähren hat. Freilich, diese Wissenden sind im Tode verstummt oder sie schweigen. Dennoch wird man sich nicht darüber täuschen dürfen, dass die Situation solcher Zeugenschaft für das Gute und das Wahre keineswegs eine Ausnahmesituation ist. Diese bourgeoise Illusion ist uns nicht länger zur Hand. Sie trägt einfach nicht mehr. Warum hiervon die Rede ist? Weil hier eine neue Auskunft über unser Thema bereit liegt, über das Wesen der Hoffnung. Wenn nämlich die Hoffnung von solcher Art wäre, dass sie in der Situation des Blutzeugnisses nicht standhielte, dann gäbe es im Grunde keine Hoffnung. Dann gäbe es keinen Grund zur Hoffnung. Dann gäbe es nicht jenes entscheidende Gelingen der menschlichen Existenz, das die Menschen seit immer das Heil genannt haben. Dann wäre das Leben heillos und also hoffnungslos. Man kann diese Auskunft auch so formulieren. Die Hoffnung, welche den Menschen zu einem schlechthin Hoffenden und deren Verlust ihn zu einem schlechthin Verzweifelten macht, diese Hoffnung ist eine theologische Tugend. Das ist eine Wortprägung, die ihre 1000 Jahre alt sein dürfte. Es ist eines der Weistümer der Alten. Auf diesem Felde, das muss zwischenhinein hier noch angemerkt werden, wenn von solchen Dingen wie Hoffnung, Liebe, Treue, Gnade die Rede ist, dann hat die Originalität des einzelnen Kopfes nicht viel zu bedeuten. Es kommt einfach nicht darauf an, ob geistvolle Formulierungen zustande gebracht werden oder neue Aspekte zur Sprache kommen. Es scheint mir sinnvoller, sich an die in der abendländischen und in der menschheitlichen Weisheitstradition eingekörperten Auskünfte zu halten. Die freilich sind imstande, unversehens ein ganz junges Gesicht zu zeigen, wenn man sie nur einmal eindringlich genug anschaut. Die Alten also sagen, die Tugend der Hoffnung sei eine theologische Tugend. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Tugenden, Tauglichkeiten, Tüchtigkeiten des Menschen, von denen so etwas nie und nirgends gesagt worden ist, dass sie theologische Tugend seien. Von der Gerechtigkeit, von der Tapferkeit, von Zucht und Maß ist so etwas nie behauptet worden. Also was ist das Besondere? Was ist das Andere der Hoffnung gegenüber Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung? Der Unterschied ist dieser. Wir vermögen aus der Mitgift unserer natürlichen Kräfte heraus, gerecht, tapfer, maßvoll zu sein. Wir realisieren, wir gebrauchen damit unsere selbsteigene Fähigkeit zum Miteinanderleben, zum Widerstand, zur Inzuchtnahme des Triebhaften und so fort. Während die Hoffnung schlechthin, sich auf ein Heil richtet, das über unseren natürlichen Gesichtskreis hinaus liegt. Aber das ist erst ein Grund, weswegen die Hoffnung, so wie auch Glaube und Liebe, etwas anderes und etwas Besonderes ist gegenüber den natürlichen Tugenden des Menschen. Der zweite Grund, der gewichtigere, ist folgender: dass die Tugend der Hoffnung Geschenk ist. Dieses Können, denn Tugend ist ja nicht bloß ein Meinen, also etwa eine zuversichtliche Ansicht von Welt und Leben, sondern Tugend ist richtig Sein des Menschen, ein daseinshaftes, existenzielles Können. Und dieses Können das in der Hoffnung auf das Heil gefordert ist, bringen wir nicht zustande aus dem von Natur und Geburt mit eingebrachten Kräftebestand. Aber beides, dass die Hoffnung über den Bezirk der leibhaftigen Existenz, über den Bereich des Hiesigen hinausgreift und dass dieses Hinauslangen Geschenk ist, beides gehört zum Urbestand menschlicher Überlieferung, auch der vorchristlichen und der außerchristlichen. Platon etwa hat das ganz klar ausgesprochen. Die Hoffnung auf Rückkehr zur heilen Urgestalt sei an die Bedingung der Einweihung geknüpft. Und Einweihung ist zweifellos eine theologische Kategorie. Ohne Theologie geht es freilich nicht. Und wer das nicht anzuerkennen vermöchte, dass der Mensch unablässig im Kraftfelde einer schlechthin übermenschlichen Wirklichkeit lebt und dass er von dort her Auskunft und Weisung und Kraft und schließlich auch das Heil zu empfangen vermag, wer solches nicht glauben kann, der freilich würde von diesem Versuch, das Wesen der menschlichen Hoffnung zu vergegenwärtigen, gar nicht erreicht werden. Wer aber wirklich erreicht wird, der sieht sich immer wieder aufgefordert, das Reelle und sozusagen handfest Wirkliche, das so gar nicht abgetrennt verblasen Spiritualistische dieser Hoffnung auf das Heil festzuhalten. Schließlich ist die Fähigkeit, nicht zu verzweifeln, eine empirisch sich sehr deutlich ausweisende Sache. Es handelt sich keineswegs um bloße religiöse Anmutungen, sondern um eben diese Fähigkeit, selbst noch inmitten der Katastrophe des glücklichen Endes gewiss zu sein, des endgültigen Gelingens der Existenz nämlich, das uns freilich nur zuteil wird, wenn wir uns dem göttlichen Wirken öffnen. Auch die verborgene Hoffnung des Blutzeugen ist für den, der sehen will, eine empirisch sich erweisende Kraft. Und alles, was sonst dem Hoffenden zugesprochen wird, alles das gilt auch, nein, es gilt erst recht, es gilt fast ausschließlich für die gnadenhaft geschenkte Hoffnung auf das übermenschliche Heil. Auch die natürlichen Hoffnungskräfte, die es mit dem morgigen Tag zu tun haben und seinen Aufgaben und mit dem Gedeihen alles dessen, was wachsen will, auch diese Kräfte werden, wenn es mit rechten glücklichen Dingen zugeht, in einem neuen Aufschwung verjüngt von jener übermenschlichen geschenkten Zuversicht her, die es fertigbringt zu sagen, wenn er mich auch tötet, ich werde auf ihn hoffen. Der Satz findet sich übrigens im Buche Hiob. Verjüngung. Das ist genau das richtige Wort. Jugendlichkeit und Hoffnung sind einander ja zugeordnet, und zwar in mehrfachem Sinn, wie auch die Gestalt des jungen Menschen, des Jünglings, durch die Zeiten hin der Symbolträger der Hoffnung ist. Die natürliche Hoffnung entspringt der jugendlichen Kraft des Menschen. Jung sein, so heißt es in einer der großen mittelalterlichen Summen, jung sein ist die Ursache der Hoffnung. Die Jugend nämlich hat viel Zukunft und wenig Vergangenheit. Es ist ein Körnchen Traurigkeit in diesem Ausspruch. Traurigkeit darüber, dass mit der jugendlichen Kraft natürlicherweise auch die Hoffnungen versiegen. Mit dem sinkenden Leben will vor allem die Hoffnung müde werden. Das noch nicht verwandelt sich in das Gewesene und das Alter wendet sich statt dem noch nicht erinnernd dem nicht mehr zu. Und dies nun trifft für die geschenkte Hoffnung, für die übermenschliche Hoffnung, nicht zu. Es gilt gerade das Umgekehrte. Diese Hoffnung ist nicht bloß nicht gebunden an das natürliche Jungsein, sondern sie gibt gerade dem Menschen eine Jugendlichkeit, die tiefer reicht als das bloß Vitale. In der Hoffnung auf das übermenschliche Heil gewinnt der solchermaßen Beschenkte eine Zukunft, ein solches Quantum Zukunft sozusagen, das demgegenüber die Vergangenheit eines noch so langen und reichen Lebens als wenig Vergangenheit erscheinen muss. Er wird einer Lebensmöglichkeit ansichtig, die umso unausmessbarer sich weitet, je näher der Hoffende ihr ist. Ich meine, man muss zugeben, dass dies nicht eine abstrakte Aussage und nicht ein bloßes Wunschbild ist. Aus unzähligen heiligen Leben leuchtet dieser erstaunliche Sachverhalt hervor, dass die Spannkraft der geschenkten Hoffnung ausstrahlt und überströmt, auch in die verjüngten Kräfte des natürlichen Hoffens. Verwunderlich ist allerdings, wie wenig, wie selten diese hinreißende Jugendlichkeit der großen Heiligen, vor allem der in der Welt wirkenden, bauenden, gründenden Heiligen, bemerkt zu werden scheint. Während doch eigentlich diese Sache den Menschen dieser unserer Zeit äußerst betroffen machen müsste, dass im buchstäblichen Sinn der Worte nicht so sehr ewige Jugend verbürgt und begründet, nicht so sehr wie die theologische Tugend der Hoffnung, dass offenbar sie allein dieses sich Spannen mitzuteilen vermag, das straff ist und zugleich gelöst. Diese Elastizität und Leichtigkeit, diese starkherzige Frische, diese federnde Freudigkeit, diese gelassene Tapferkeit des Vertrauens, die den jungen Menschen auszeichnen und die ihn so liebenswert machen. Man denke nicht, hier werde in einer fatalen Anbiederung dem Zeitgeist nach dem Munde geredet. Es gibt ein altes Wort, es stammt von Augustinus: Gott ist jünger als alle. An diesem Punkt muss noch ein Wort darüber gesagt werden, dass es nicht nur eine Form von Hoffnungslosigkeit gibt. Nicht allein die Verzweiflung nämlich zerstört die Hoffnung, auch die Vermessenheit. Dieser etwas altmodisch gewordene Ausdruck meint das, was im Lateinischen sehr viel deutlicher Presumptio heißt, Vorwegnahme, Vorwegnahme der Erfüllung nämlich. Auch die Verzweiflung ist eine Vorwegnahme. Sie ist die Vorwegnahme der Nichterfüllung. Und beides, die Vorwegnahme der Erfüllung wie die Vorwegnahme der Nichterfüllung, beides zerstört auch die Jugendlichkeit des hoffenden Menschen. Die Verzweiflung ist Vergreisung und die Vermessenheit könnte man infantil nennen. Doch ist das mehr nebenbei gesagt. Wichtiger ist zu sehen, dass beide Formen der Hoffnungslosigkeit das eigentlich Menschliche zur Erstarrung bringen und sozusagen zum Gefrieren. Das eigentlich Menschliche, welches allein die Hoffnung in strömender Gelöstheit zu bewahren vermag. Die Verzweiflung und die Vermessenheit haben das gemeinsam, dass beide nicht wahrhaben wollen, dass der Mensch von Natur ein Viator ist, von Schöpfungswegen ein Wanderer, ein unterwegs Befindlicher. Wir dürfen uns den hier gemeinten Sachverhalt nicht melodramatisch vernebeln lassen durch Worte wie Erdenpilger und so weiter. Den Sachverhalt nämlich, dass es zur innersten Verfassung des Menschen gehört, einerseits auf Erfüllung, auf Glückseligkeit, auf die letzte und endgültige Stillung, auf das schlechthinige Heilsein angelegt und ausgerichtet zu sein und andererseits dorthin erst unterwegs zu sein, noch nicht zu haben, was ihm dennoch zugedacht ist. Dies noch nicht ist die eigentliche Verfassung des hiesigen Menschen. Und eben diese Struktur wird verleugnet, ignoriert in der Vermessenheit, die also im Grunde falsche Sicherheit ist, voreilige Sicherheit. Das Titanische, das in dem Wort Vermessenheit mitklingt, ist irreführend. Es ist in der Vermessenheit gerade nichts Großartiges, gerade nichts Heroisches. Sie ist einfach ein Nachgeben gegenüber dem allzu menschlichen Sicherheitsbedürfnis, das die Spannung des Unterwegsseins nicht durchzuhalten vermag. Hier wird aber schließlich das Wesen der Hoffnung noch einmal neu sichtbar und auch neu benennbar. Der Mensch ist als Kreatur ein Werdender, einer, der unterwegs ist. Das Ziel, das Heil, ist noch nicht erreicht. Noch nicht. Das ist zwar weniger als die endgültige Verwirklichung, aber es ist mehr als ein einfaches Nicht. Und für den Menschen, der dies in sich selbst erfährt, die noch nicht seiende Wirklichkeit der eigenen Existenz, für diesen Menschen gibt es nur eine gemäße Antwort. Die Antwort kann nicht die Verzweiflung sein und auch nicht die beruhigte Sicherheit des Habens. Beides, Verzweiflung wie Vermessenheit, beides widerspricht der wahren Existenzsituation des Menschen. Während die Hoffnung ihr entspricht, sie allein. In der Tugend der Hoffnung vor allen anderen versteht und bejaht sich der Mensch darin, zu sein, was er wahrhaft ist, Kreatur, ein Geschöpf Gottes.